SWR 2 Tandem.
Bodo Morshäuser wurde 1953 in Berlin geboren, wo er seitdem lebt. Berühmt wurde sein Buch »Die Berliner Simulation« von 1983, in dem er treffend das Lebensgefühl Westberlins beschreibt. Als der Autor vor einigen Jahren an Lungenkrebs erkrankte, markierte das einen radikalen Bruch mit seinem vorherigen Leben und dem zurückgezogenen Alleinwohnen. Er beschreibt die Erfahrungen mit der Krankheit und der Krise in seiner neuesten Erzählung »Und die Sonne scheint«. Anne Müller hat mit ihm gesprochen und sein Buch gelesen.
Hätte Martin mich nicht zum Arzt geschleift, ich wäre in meiner Wohnung irgendwann zusammengeklappt. Ich hätte mich noch ein paar Wochen die Treppen hochgeschleppt, hätte weiter an Gewicht verloren und wäre noch langsamer durch die Gegend geschlichen. Ich hätte die Tage nicht nur halb, sondern gänzlich verschlafen und es kaum mehr auf die Straße geschafft, weil ich befürchten musste, auf dem Rückweg die Treppen zu meiner Wohnung im vierten Stock nicht zu schaffen. Tag für Tag hätte ich den Grad der Schmerzen an Knie- und Handgelenken registriert und neu aufkommende Schmerzen beobachtet, daraufhin, ob sie zu dem großen ganzen Schmerzbild zählen oder ob es Eintagsfliegen sind, die kommen und gehen. All das hätte ich Tag für Tag reflektiert, aber nichts unternommen. Ich hätte keinen Satz mehr geschrieben. Zu schreiben war seit Monaten unmöglich. Auf dem Bildschirm schaute ich nur noch Livestreams von Fußballspielen an. Die Enge stellte eine immer größere Enge her. Es gab kein Entrinnen, nur ein Vermehren.
Bodo Morshäuser, haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie damals nicht zum Arzt gegangen sind, als Sie schon so eigentlich schwer krank und geschwächt waren? Warum haben Sie da nichts unternommen?
Vielleicht hängt es damit zusammen, ich bin einer dieser Nachkriegsjugendlichen, dieser in den 50er Jahren Geborenen, die Eltern haben, die als Kriegstraumatisierte aus dem Zweiten Weltkrieg kamen. Und in diesen Familien, das weiß ich inzwischen aus vielen Büchern und Gesprächen, wurde nicht geredet, fand keine Beziehung zwischen Eltern und Kindern statt. Und mir ist aufgefallen, was nicht in den Büchern stand, dass die Leute, die ich kenne, die in dem Alter sind, die sind auch nicht zum Arzt gegangen, lange. Oder nur, wenn es absolut sein musste. Das heißt also, viele, viele Jahre hintereinander nicht und dann mal wieder so, wenn es eine Kleinigkeit ist und so in der Art.
Eine gute Freundin hat Sie dann zum Arzt gebracht und sich gekümmert und Sie wurden untersucht. Schließlich kam dann die Diagnose Lungenkrebs. Können Sie sich noch an diesen Moment erinnern, als die Diagnose da war?
Ja, wir saßen im Keller eines Krankenhauses, wo die Röntgenaufnahmen gemacht wurden und dann kam ein Umschlag und da war der Oberkörper zu sehen, der Thorax, wie die Fachleute sagen. Da war ein runder, weißer Fleck zwischen Speiseröhre und Schulter. Sehr nah an der Speiseröhre.
Wie war das Gefühl?
Noch ahnungslos. Dann haben wir nachgefragt, dann sagte ein Arzt, ja, das kann auch eine verschleppte Lungenentzündung sein, glaube ich, hat er gesagt. Man weiß nicht genau, was das ist. Ich wusste noch nichts. Ich habe meine Freundin nicht gefragt, was sie in dem Moment dachte. Das könnte ich ja vielleicht mal machen, jetzt so nach so vielen Jahren hinterher. Na, jedenfalls kurz danach wussten wir es denn. Und erst im Krankenhaus bei einer zweitägigen Voruntersuchung mit Bronchoskopie, PET-CT und natürlich CT, also Computertomographie, da hat mir dann die Stationsärztin gesagt, das ist ein bösartiger Tumor. Der muss raus.
Auf dem Heimweg rief mein Nachbar Chet an und fragte, wie es mir gehe. Er habe an meiner Tür geklingelt und nichts habe sich gerührt. In einer Viertelstunde stehe ich vor deiner Tür, sagte ich, und schenkte ihm meine letzten zwei Schachteln Zigaretten, Lucky Strike. Jede Einzelheit dieser zwei Wochen zwischen Untersuchung und Operation brannte sich mir ein und was sich nicht im allerersten Moment verfestigte, prägte sich in den Tagen danach ein oder in den Wochen nach der Operation, als ich umso klarer sah, was zuvor mit mir gewesen war. Immer besser verstand ich, wie ich in den Jahren vor der Diagnose gelebt hatte.
Das wusste ich dann eigentlich schon vor der Operation. Es geht hier nicht so weiter. Es wird mehr oder weniger alles anders.
Ich fuhr in meine alte Wohnung. Als ich hier noch gewohnt hatte, war ich stolz gewesen, alles, was mich betraf, allein zu machen. Jetzt fand ich es absurd, so viel allein zu sein. Was zu tun war, immer nur für eine Person zu tun. Ich wusste nicht mehr, wozu es gut sein sollte. Es war mir entfallen. Immer weniger verstand ich den, der in dieser Wohnung gelebt hatte, durch die ich hin und her ging, um Sachen zusammenzutragen, die ich mitnehmen würde. Er ist ein Alleinleber, Alleinwohner, Alleinesser, Alleinschauer, Alleindenker gewesen. Die meiste Zeit, fast den ganzen Tag. Wozu soll das gut gewesen sein? Ja, alles das hatte einmal seinen Grund gehabt. Es war einmal sehr wichtig gewesen. Und es war lange her. Als ich die Bücherreihen betrachtete, die Kisten und Ordner mit Briefen, Notizbüchern und anderen persönlichen Dingen, sah ich, auf mich würde viel Arbeit zukommen, um diesen Ort endlich hinter mir zu lassen.
Andere Menschen brauchen ja in Krisenzeiten so ihre vertraute Umgebung, im Grunde ihre Wohnung, ihre Nachbarschaft. Das Vertraute bei Ihnen war genau das Gegenteil der Fall. Sie mussten da eigentlich weg.
Naja, das Vertraute war die Freundin, mit der ich nicht zusammenlebte. Und das war der Punkt. Mein Leben in der Wohnung war überflüssig. Was nicht überflüssig war, war die Freundin, die im Buch Martin heißt. Und als ich aus dem Krankenhaus kam, bin ich sofort zu ihr gezogen. Was heißt gezogen? Wir fuhren zu ihr und da blieb ich.
Noch nie hatte ich Drogen so pünktlich und wissenschaftlich korrekt eingenommen wie an Martins Esstisch. Parallel zu Morphin stand ich unter der Wirkung einer anderen Substanz. Ihre Wirkung überfiel mich, wenn ich durch den Park am Ufer entlang schlenderte oder durch Straßen ging, um sehr normale Sachen zu machen. Etwas einkaufen, etwas kopieren, einen Brief wegbringen. Ich freute mich über die kleinsten Dinge, über manche absolut nebensächliche Sachen. Einfach über die Tatsache, dass ich in der Lage war, zu sehen und zu fühlen. Ich war mit allem einverstanden. Ich fand fast alles wunderbar. Diese Substanz hieß Lebensfreude, Daseinsfeier. Andere Drogen verschaffen ein ähnliches Gefühl für kurze Momente, dann, wenn sie zu wirken beginnen. Meine Naturdroge begann schon zu wirken, wenn ich mich daran erinnerte, dass ich die Operation überstanden hatte, den Tumor los war und das tun konnte, was ich im Moment tat, egal was es war. Wie während der ersten Wochen auf Kokain geschah ein unaufhörliches Wundern und Staunen, selbst über die banalsten Dinge, einen Apfel, einen Autoscheinwerfer, einen gedruckten Buchstaben, das so kräftig war, dass ich mich ertappte, vor selbstverständlichsten Gegenständen innezuhalten, wie vor besonderen Erscheinungen. Der Apfel sah übernatürlich aus, der daneben noch etwas übernatürlicher und der daneben erst. Ich freute mich, über die Straße zu gehen, in einen Fahrstuhl zu steigen oder in eine Erdbeere beißen zu dürfen. Ich schaute Dinge an, als sei es das erste Mal. Was ich hörte, hörte ich zum ersten Mal. Ich hatte keine Vorinformation, kein Wissen, schon gar kein Besserwissen. Wie einem Kind fiel es mir nicht ein zu urteilen, wenn ich etwas sah. Das Sehen war schon alles. Ich schwieg und genoss. Nach Monaten ließ die Wirkung meiner Naturdroge langsam nach. Nie verschwand sie ganz. Ich kann sie aufwecken bis zum heutigen Tag, 5 Jahre später, an dem ich dies hier notiere.
Seit dem Schnitt bin ich ein anderer, schreiben Sie, und dass Sie in den Wochen nach der OP nicht nur auf Morphin waren, sondern eben diese große Lebensfreude empfanden. Ist jetzt banal vielleicht, aber ich möchte es trotzdem so fragen, wissen wir also das Leben eigentlich erst angesichts des Todes zu schätzen? War das sowas?
Ja. Ja, es war genau das. Es war so, wie wenn ich schon tot gewesen wäre und jemand hat mich wieder aufgeweckt und ich kann es gar nicht fassen. Weil um die frühere Frage noch jetzt anders zu beantworten, kann man auch sagen, diese Zeit zwischen Diagnose und Operation war auch irgendwie so, als wäre ich jetzt tot. Und als würde ich jetzt noch so Sachen abwickeln mit der Freundin zusammen und sie steht mir bei. Es hatte vielleicht was von Sterben, das kann ja nur keiner wissen, wie das ist. Jedenfalls fühlte es sich hinterher an wie eine Wiedergeburt.
Der erste Gedanke nach der OP war, Leben nicht damit spielen.
Und damit meine ich den Umgang mit dem Leben, mit dem Menschlichen. mit dem Zwischenmenschlichen, mit dem, also mit all diesen weichen Dingen des Lebens, die Kommunikation und Nähe ausmachen.
Meinen Sie, dass Sie das vorher zu wenig kultiviert hatten oder dass das wieder neu in den Blick kam?
Ja, genau, das hatte ich, cool wie ich war oder kalt wie ich war, ziemlich nicht mehr drauf gehabt.
Sie sind ja 1953 in Berlin geboren, haben Ihre Kindheit in den Bombenkratern gespielt, den Mauerbau erlebt, eine Westberliner Jugend zu Mauerzeiten und auch mit Drogen, was so in Berlin auch üblich war. In Ihrem Buch Die Berliner Simulation von 1983 beschreiben Sie das typische Berliner Lebensgefühl der Zeit oder der Anfang der 80er Jahre. Inwiefern hat denn der junge Erzähler von damals mit dem krank gewordenen Erzähler der letzten Jahre zu tun? Also inwiefern steckt der eine schon im anderen?
Ja, der junge Erzähler der Berliner Simulation, der ist schon drin im Großstadt-Single-Leben. Es ist ein Single, wie man so sagt. Wohnt allein, hat Freunde, wechselnde Beziehungen, auch mal längere Beziehungen, dann wieder schnell wechseln. So. In dem Buch Und die Sonne scheint, da ist dieser Lebensentwurf an sein Ende gekommen, im Grunde ausgespielt. Aber das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem Single-Leben allgemein. Das ist die individuelle Geschichte eines Menschen, wenn man jetzt mal die beiden Erzähler als identisch nimmt, weil es hat ja der gleiche Autor die Sachen geschrieben und beide Bücher sind in der Ich-Form. Also da will ich mich nicht verstecken jetzt. Es ist ein persönlicher Bogen, der da erkennbar ist in den beiden Büchern. Es ist keine allgemeine Aussage übers Alleinwohnen, aber vielleicht steckt da drin übers Alleinwohnen die Aussage drin, dass man das sehr intelligent machen sollte und dass man beim Alleinwohnen keinesfalls vereinsamen darf. Dann kehrt es sich gegen einen selbst. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Krankheit mich deswegen erwischt hat. Es kann ja auch einfach was Chemisches, Biochemisches sein, zum Beispiel Nikotin oder so, das weiß ja keiner. Also wie gesagt, keine generelle Kritik am Alleinleben. Es ist nur vielleicht die anspruchsvollste Form. Es ist natürlich auch anspruchsvoll, in einer Ehe zu leben. Aber da hat man immer ein Regulativ um sich rum und man lebt im sozialen Gefüge. Als Alleinwohnende hat man die Chance, sich außerhalb sozialer Gefüge zu empfinden und zu situieren und darzustellen, so zu fühlen und sich zu stilisieren.
Der Begriff der Zwei-Zimmer-Existenz fällt ja, etwas auch für Berlin typisches. Vielleicht können Sie diesen Begriff erläutern.
Eine Zwei-Zimmer-Existenz ist ein Mensch, der allein lebt und nicht bemerkt, dass er nach und nach sozial schwierig wird. Man kann ja, wenn man umgeben ist von Zwei-Zimmer-Existenzen, sehr gut leben. Man merkt nichts. Es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Es fühlt sich eigentlich nur so schlecht an, wenn man gar nicht mehr nachdenkt, wenn man nur fühlt, dass man irgendwie zu wenig fühlt.
Das Buch von damals heißt ja Die Berliner Simulation. Also ist da auch in Ihrem Leben dann zunehmend vieles nur noch simuliert gewesen? Also in Ihrem privaten Leben vor der Krankheit?
Die Berliner Simulation, das meinte diesen ausgehaltenen Halbstadtstatus. Berlin wurde ja finanziert vom Bund und da konnte man halt spielen. Geld kam immer. Vielleicht oder höchstwahrscheinlich fördert es auch so ein privates Gefühl, persönliche Gefühle bei diesen Berliner Pflanzen, die seit der Westberliner Zeit, also mindestens 25 Jahre allein leben. Meine Freunde, die allein leben, die leben ja seit 40, 45 Jahren allein. Also da muss man sagen, das sind oft Kauze geworden, das sind Kauze. Das ist dann auch nicht mehr lustig. Mit denen ist ja eigentlich oft nicht mehr umzugehen. Ich bin ziemlich froh, nicht so geblieben sein zu müssen.
In Ihrer Erzählung Und die Sonne scheint ist ja am Ende das Ausmisten der alten Wohnung und der alten Existenz beschrieben, mit der der andere Mensch, der Sie geworden sind, durch die Krankheit nichts mehr zu tun hat. Ich sage mal, erschreckend wenig zu tun hat. War das davor alles so falsch oder schon so lange so falsch?
Also bei mir persönlich war es schon ziemlich lange falsch. Ich tippe so auf 10 Jahre ungefähr. Kann man nicht genau sagen, weil die Übergänge fließend sind. Und auch dieses Gefühl des Falschen hat man nicht oft, permanent schon gar nicht, auch nicht oft. Aber jetzt so mit diesem Abstand, den ich habe, ungefähr 10 Jahre lang war es nicht mehr in Ordnung, wie mein Alltag organisiert war, wie ich mich emotional zu mir und zu anderen gefühlt habe. Ich habe eigentlich immer mehr Offenheit verloren, Einfachheit verloren. Man weiß immer weniger vom Leben, das ist es ja auch. Wenn man sich so abkapselt, man erfährt nicht mehr, was Leben ist, man agiert es nicht mehr, man bekommt es auch nicht mehr entgegenagiert, und wenn es einem entgegenkommt, hat man irgendwelche Modelle und Systeme, wie man darauf reagiert in seiner Kompliziertheit oder in seiner Blödheit, in seiner Beschränktheit, und verschwindet bei lebendigem Leibe.
Bei Karl traf ich eines anderen Tages Nils, der in meinem Haus wohnte, und fragte ihn, wie es ihm gehe. Er zögerte und zauderte. Ich wollte meine Frage fast wieder ungeschehen machen. Da sagte er, er habe Alzheimer. Seit wann, fragte ich. Er wusste es nicht. Einmal während des Musikunterrichts hätten die Schüler wissen wollen, warum er immer dasselbe Stück üben ließ. Er hätte nicht gewusst, dass es immer dasselbe Stück war. Wenige Wochen nach der Diagnose hätte seine Frau ihn verlassen. Er würde ausziehen müssen, sagt er, die Wohnung sei für ihn allein zu groß. Da stand er, mit Alzheimer. Ich fasste es nicht. Ich, der nicht direkt Betroffene, war betroffener als der Betroffene. Aber das kannte ich ja. Karl setzte hinzu, Korn, der genauso lange in diesem Viertel wohnte wie Gabor, Tanja und ich, habe einen Schlaganfall erlitten und sitze im Rollstuhl. Am Vortag sei er in den Weinladen hineingerollt. Sein jüngster Erfolg sei gewesen, dass er einen Zeh des rechten Fußes habe bewegen können. Auch Korn habe zu der Zeit, als es geschehen war, Tag und Nacht gekokst und sei auf das trügende Gefühl hereingefallen, auf dieser Droge scheinbar so viel trinken zu können, wie man wolle, ohne volltrunken zu werden. Danach versuchte ich in meiner Wohnung Dinge zu sortieren, aber ich war nicht bei der Sache. Ich saß oder stand immer ein Stück neben mir, dachte an einige meiner Jahre und dankte Gott oder wem dafür, dass ich heil davongekommen war.
Sie sind ja ein genauer Beobachter und auch Chronist einer Generation, die hier in Berlin lebt und hier alt wird und mit den psychischen und physischen Folgen auch von jahrelangem Drogenkonsum oder schlechtem gesundheitlichem Lebensstil vielleicht umgehen muss. Und beschreiben in Ihrem Buch, dass Nachbarn im Viertel in der gleichen Straße, im gleichen Haus eben teilweise sehr krank geworden sind. Ich habe das so gelesen, vielleicht, dass Sie mit dem Unterschied zu den anderen es geschafft haben, Ihre Erkenntnisfähigkeit auf sich selber anzuwenden, für sich selber etwas zu erkennen, was Ihnen dann eigentlich zur Gesundung geholfen hat.
Ja, das sagen andere über mich manchmal, das verstehe ich dann nicht richtig, dass meine Selbstreflexion hoch wäre und dass mir nicht viel von mir selbst verborgen bliebe und so. Okay, das höre ich mir dann an, aber es kommt ja darauf an, was man tut. Aber ich bin so ein Typ, ich konnte auch mit diesen Drogen, auch mit den harten Drogen, einfach aufhören. Ich höre einfach auf. Ich setze mir das in den Kopf und mache es und leide ein paar Tage, so normales Leiden eigentlich. Als hätte man eine Erkältung oder so oder muss im Bett liegen. Und dann ist fertig und so. Also da habe ich Glück. Sonst wäre der Raubbau wirklich dramatisch geworden. Ich habe halt rechtzeitig mit Drogen auch aufgehört. Zum Teil auch, weil ich Pläne hatte. Also Pläne, Bücher zu schreiben und so. Und da muss man schon ein bisschen klaren Kopf zwischendurch haben und so. Ne?
In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie der Krankheit dankbar sein müssen. Wofür genau sind Sie Ihrer Krebskrankheit dankbar?
Naja, dankbar für diesen Lebenswechsel. Ich hätte das so nicht hinbekommen, so radikal und so fraglos und so widerstandsfrei, in mir selbst auch widerstandsfrei. Es musste erst diese dicke Wand vor mir stehen und dann musste ich da durchgehen oder dran vorbeigehen oder drüber gehen. Und da bin ich halt dankbar für diesen... Für die Krebskrankheit nicht jetzt so, weil das ist ja so, dass man nicht weiß, wie das weitergeht. Also ist ja alles schön und gut jetzt seit ein paar Jahren, aber wer möchte schon prädestiniert sein, Krebs zu haben und es nach dem ersten Mal ein zweites Mal haben und so. Also ich bin nicht der Krebskrankheit dankbar, aber ich bin der Brutalität dankbar, die mir diese Grundsatzfragen gestellt hat. Das war jetzt in diesem Fall die brutale Frage, willst du sterben oder willst du leben? Oder nicht die brutale Frage, sondern die Aussicht, jetzt gleich zu sterben. Und dieser Entscheidung, dieser erzwungenen Entscheidung bin ich dankbar. Mit dieser Krebskrankheit im Speziellen war es ja so, es ist ja Lungenkrebs und ich habe ja überlegt, woher kommt der. Dann bin ich durch meine Wohnung gegangen, habe mir die Materialien da angeguckt. Dann war völlig klar, die Möbel müssen alle weg. Dann war ich mir auch nicht sicher, ja, und was ist jetzt mit der Wohnung selbst? Was ist mit den Fenstern, mit dem Material da? Und in den 50er Jahren und früher wurde ja unheimlich viel Gift verarbeitet im Bau. Und dann hieß es für mich, du musst aus der Wohnung raus. Diese spezielle Lungenkrebsgeschichte, also Lunge, atmen, hieß für mich, du musst woanders atmen. Und das hieß dann, aus der Wohnung raus, von Sachen trennen und natürlich gänzlich anders leben. Und das Gute ist, mit meiner Freundin ist, dass wir zusammen ein tolles System haben, wie wir leben, also einen tollen Alltag. Also wir leben sehr gesund, wir haben da so Pläne, Vorstellungen, wissen viel und ziehen das durch. Und leben ein super Leben in einer neuen Wohnung. Und so ist der vom Anfang, also von der Krebskrankheit her gedacht, ist das jetzt richtig aufgegangen. Es gab einen Umschwung zu einem Leben, das jetzt sozial und biologisch gesund ist.
Ich saß an der Scheibe eines Cafés und sah mich selbst vorübergehen. Als ich mich über eine bestimmte Gestalt, die ich seit Jahren oder Jahrzehnten vom Sehen kannte, innerlich lustig machen wollte, fiel mir ein, dass ich selbst einmal solch eine Erscheinung gewesen war. Sah ich nicht einsam aus, wie ich vor mir selbst vorüberging? Ja, ich sah einsam und verloren aus, aber nicht zurückgezogen vor anderen, sondern vor mir selbst. Ich sah aus wie einer, der sich für alles Mögliche interessierte, nur nicht für sich.
Inwiefern hat Ihnen das Schreiben geholfen, mit der Krankheit und den Veränderungen umzugehen, fertig zu werden?
Ach, das war eigentlich eine Qual. Es hat mir gar nicht geholfen. Ich habe mitgeschrieben, habe da natürlich 150 Seiten oder so, was man so Tagebuch nennt, also jeden Tag geschrieben, was los war. Dann wollte ich das so überarbeitet veröffentlichen. Das gefiel mir dann nicht mehr. Dann habe ich eine zweite Fassung gemacht. Und dann saß ich eines Tages bei einem Italiener in Berlin. Ich war total schlecht gelaunt. Es war scheiß Wetter. Es war grauenhaft alles. Und dann habe ich den Anfang des Buchs geschrieben in ein Notizheft. Fast wörtlich. Den Anfang, wie er da steht. Und dann wusste ich, das ist der Ton, das ist der Sound. Bedient habe ich mich dann nur noch stellenweise aus der allerersten Fassung. Das war, was ich wirklich mir merken wollte. Ein paar Stellen genommen, die da in Ordnung waren. Und ansonsten habe ich es komplett neu geschrieben in 4 Monaten oder so. Und das war das Schreiben darüber. Also es war im Grunde 4-mal scheitern und 1-mal machen.
Bedeutet Ihnen das Buch was?
Das Buch ist jetzt das Beste, was ich machen konnte. Ich hatte plötzlich so eine Sicherheit, als ich diesen Ton hatte, ja, ich weiß gar nicht richtig, wie man den nennen soll. Und so einen kleinen Plan hatte, wie die Sprache sein muss. Also wie die Perspektive des Schreibers zu sich selbst sein muss, zu sich früher. Da habe ich mich nämlich, in dieser Fassung habe ich mich zum ersten Mal richtig von dem Alten getrennt, von dem alten Typen, von dem alten Bodo Morshäuser, wenn man die jetzt gleichsetzt, den Erzähler und mich. Weil diesen Alten habe ich mir jetzt in dieser Fassung zum ersten Mal richtig vorgeknöpft und mir den angeguckt und ist auch alles hingeschrieben. Das ist dann die Zwei-Zimmer-Existenz und die Beschreibung seines alten Lebens, inklusive des Wiedersehens solcher Leute in dem Viertel, in dem er lebte, als er da wieder hinkommt und sich eigentlich selber sieht, sein früheres Leben selber sieht in manchen, die da rumlaufen.
Leben, nicht damit spielen. Für SWR2 Tandem sprach Anne Müller mit dem Berliner Schriftsteller Bodo Morshäuser über seine Krebserkrankung. Bodo Morshäusers Erzählung Und die Sonne scheint ist im Hanani Verlag Berlin erschienen und kostet 16 €.